Ein Mann liegt am Straßenrand, doch nicht um sich auszuruhen, nicht aus Spaß liegt er da. Er ist verletzt, er kann nicht aufstehen. Wie lange schon, kann keiner sagen. Da, ein Auto nähert sich, am Steuer eine junge Frau. Was wird sie tun? Was würdest du tun? Übersehen kann sie ihn nicht. Das Motorrad, mit dem der Mann gestürzt ist, liegt direkt neben ihm. Der Motor ist zwar ausgegangen durch den Sturz, aber der Frontscheinwerfer leuchtet hell. Die Frau hält an. Doch sie steigt nicht aus. Endlose Minuten vergehen. Was mag in ihr vorgehen? Vermutlich schlägt ihr das Herz bis zum Hals. Ihre Gedanken drehen sich im Kreis. Sie weiß, da braucht jemand ihre Hilfe. Aber kann sie sich da sicher sein? Was, wenn es inszeniert ist? Was, wenn es bloß eine Falle ist, hier an dieser verlassenen Landstraße mitten in der Nacht? Was, wenn es ein Hinterhalt ist und böse Menschen ihr Hab und Gut oder sogar ihr Leben wollen? Sie findet keinen Ausweg aus dem Dilemma. Ich oder der andere? Riskiere ich mein Wohl, um einem anderen zu helfen? Sie wählt 110 und wartet. Bald kommen die Polizei und der Rettungsdienst. Die kümmern sich um alles. Sie muss bloß ein paar Fragen beantworten und ihre Kontaktdaten weitersagen. Dann darf sie nach Hause fahren. Ich bin sicher, dass jeder hier in diesem Raum diesen Konflikt kennt. Ich oder der andere. Mein Wohl oder das eines anderen. Und nicht immer lässt sich dieser Konflikt über einen Mittelweg lösen, so wie in der Geschichte von dem Motorradunfall. Die junge Frau hat getan, was sie konnte, ohne ein Risiko einzugehen. Unterm Strich zähle ich. Ein Mann liegt am Straßenrand. Das war immer schon so. Schon vor 2000 Jahren erzählt Jesus eine Geschichte, die vieles gemeinsam hat mit der Motorradgeschichte. Nachzulesen ist diese Geschichte in der Bibel, in Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Gewiss, die Zeiten haben sich geändert. Und diese Erzählung vom barmherzigen Samariter lässt sich nicht eins zu eins auf heute übertragen. Der Samariter konnte nicht die 110 wählen und warten, bis die Profis kommen. Er musste entscheiden, ich oder der andere. Und er entscheidet so radikal für den anderen, dass es fast schon skandalös ist. Der Mann am Straßenrand, den er findet, ist von Räubern überfallen und niedergeschlagen worden. Der Samariter wusste also, dass irgendwo in der Nähe böse Menschen sind. Doch anstatt sich zu beeilen, diesen unsicheren Ort schnellstmöglich zu verlassen, geht er ein großes Risiko ein. Für einen Fremden. Doch nicht genug, dass er seine Wunden verband. Er nahm ihn auch auf sein Tier, brachte ihn an einen sicheren Ort und kümmerte sich um ihn. Wir leben in einer Zeit, in der Abläufe automatisiert und perfektioniert sind. Für alles gibt es Zuständige, Experten, Profis. Ist eine solche radikale Hingabe heute überhaupt noch nötig? Ist sie nicht vielleicht überflüssig geworden? Haben Fortschritt und Modernisierung dazu geführt, dass wir uns heute zurücklehnen können, viel weniger um andere kümmern müssen? Wir können uns ganz der Gestaltung unseres eigenen Lebens widmen. Ein Mann liegt am Straßenrand. Doch nicht um sich auszuruhen, nicht aus Spaß liegt er da. Er kann nicht aufstehen. Wie lange schon, kann keiner sagen. Was ist passiert? In seiner Heimat ist Krieg ausgebrochen. Der wütet dort wie ein schreckliches Ungeheuer und verschlingt alles und jeden. Es bleiben Schutt und Asche. Der Mann am Straßenrand war geflohen, um sein Leben zu retten. Er war verzweifelt genug, den langen, lebensgefährlichen, ja monatelang dauernden Weg voller Strapazen nach Europa auf sich zu nehmen. Der Mann hatte Glück. Zehntausende sind auf diesem Weg schon gestorben. Hunderttausende haben es geschafft. Und Millionen sind umgekehrt. Sie versuchen ihr Glück auf anderem Wege. Nun liegt er da, am Straßenrand unserer Gesellschaft. Menschen eilen vorüber. Manche sind schockiert, manche gleichgültig, manche betroffen. Die meisten bemerken ihn nicht einmal. Keiner bleibt stehen, keine Zeit. Nicht meine Zuständigkeit. Ich kann schließlich nicht jedem helfen. 110, die kümmern sich drum. Ich oder der andere? Für den anderen sind die Behörden zuständig. Wir leben schließlich in einem Sozialstaat. In dem ist es die Aufgabe der Regierung, sich um die Versorgung, zumindest um die Grundversorgung der gesamten Bevölkerung zu kümmern. Die staatlichen Maßnahmen ermöglichen Flüchtlingen und Asylbewerbern das Überleben. Bei allem Guten, was so ein Sozialstaat mit sich bringt, birgt er auch eine Gefahr in sich. Eine große Gefahr. Die Gefahr nämlich, dass sich niemand mehr verantwortlich fühlt. Gesetzliche Vorgaben und Regelungen können eine wertvolle Ergänzung des persönlichen Einsatzes sein. Sie dürfen ihn jedoch nicht ersetzen. Gesetzliche Vorgaben können eine wertvolle Ergänzung des persönlichen Einsatzes sein. Sie dürfen ihn jedoch nicht ersetzen. Das können sie auch gar nicht. Warst du vielleicht schon mal in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber? Oder vielleicht schon mal in der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe? Klar haben die Menschen dort ein Dach über dem Kopf. Sie bekommen auch was zu essen. Aber alle staatlichen Maßnahmen ändern nichts daran, dass er hier bei uns ein Fremder ist. Dass er nicht dazugehört. Dass er sich nicht auskennt hier. Dass er auch irgendwie hilflos ist, weil er die deutsche Sprache nicht spricht. Dass er auch deswegen keine vertrauensvollen Beziehungen zu den Menschen in seiner Umgebung haben kann. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter fordert uns dazu auf, unseren Nächsten zu lieben. Es geht nicht bloß darum, dass wir sicherstellen, dass jemand überleben kann. Es geht darum, den anderen zu lieben. Und wenn ich in so eine Gemeinschaftsunterkunft gehe und mir vorstelle, dass in dieser Gemeinschaftsunterkunft vielleicht meine Schwester Zuflucht gesucht hätte, dann ist mir ganz bekümmert ums Herz. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, du würdest in so eine Gemeinschaftsunterkunft gehen und deine Schwester oder deinen Bruder, deine Tochter oder deinen Sohn, deine Mutter oder deinen Vater dort finden. Was würdest du tun? Was würdest du dir vielleicht auch wünschen, wenn du selbst in so eine Situation kämst? Mir ist hier eins wichtig, ich spreche diesen Punkt nicht an, um euch ein schlechtes Gewissen einzureden. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ihr euer Leben gestaltet und wie viel Raum ihr dem Dienst an anderen gebt. Meine Worte sollen vielmehr eine Ermutigung sein für diejenigen, für die das Thema vielleicht in der letzten Zeit wichtig geworden ist, für diejenigen, die sich vielleicht selbst überlegen, zu helfen, aber gar nicht genau wissen, wie. Wir leben in einer Welt voll Profis und Experten. Wir haben das Gefühl, dass wir nichts selbst machen können, ohne nicht zuvor wenigstens eine Schulung bekommen zu haben. Dabei braucht es eigentlich keine Experten, sondern das, was es am dringendsten braucht, das sind Menschen mit Herz, die sich aufmachen und bereit sind, ihrem Nächsten zu dienen. Worauf wartest du also? Fang doch einfach an. Ein Mann liegt am Straßenrand. Zehntausende ziehen demonstrierend an ihm vorbei. Doch keiner bemerkt ihn. Sie rufen: Wir sind das Volk. Warum liegt er dort? Weil niemand weiß, ob man ihm trauen kann. Und alle reden über ihn, weil er Muslim ist. Die einen sagen, wir müssen trennen zwischen Islam und Islamismus. Die anderen sagen, das ist alles total Unsinn. Der wahre Kern des Islam ist kriegerisch und Terror. Gerade in den letzten Wochen haben sich islamfeindliche Aktionen vermehrt. Das habe ich erst gestern im Deutschlandfunk gehört. Frauen, die Kopftuch tragen, werden beleidigt. Moscheen werden beschmiert. Und Imame, also die Vorsteher von Moscheen, werden belästigt. Auch vor dem Hintergrund der Pegida-Demonstrationen sinkt die Hemmschwelle zu islamfeindlichen Übergriffen. Und was tun wir in all dem? Wie groß die Gefahr ist, die von gewaltbereiten Islamisten tatsächlich ausgeht, kann niemand mit Sicherheit sagen. Und wieder ist es derselbe innere Konflikt. Wie bei dem Motorradunfall, wie bei dem Samariter, wie bei dem Flüchtling. Ich oder der andere? Denke ich an mich, an meine Sicherheit, an meinen Wohlstand, an mein Leben, dann sollte ich vorübergehen und einfach so tun, als würde ich es nicht sehen. Dann sollte ich kein Risiko eingehen. Man weiß ja nicht, ob der da wirklich so arm dran ist oder ob er in Wirklichkeit böse Absichten hat. Dann sollte ich ihn liegen lassen. Unterm Strich zähle ich. Doch dann nehme ich in Kauf, dass all denjenigen Muslimen Unrecht getan wird, die keine bösen Absichten haben, die sich in diesem Leben genauso vorgefunden haben wie wir alle irgendwann und in dem Islam, in einer anderen Religion Halt gefunden haben und Hoffnung, die eigentlich in Frieden mit ihrer Umwelt zusammenleben wollen. Wenn mir aber der andere wichtiger ist als mein eigenes Wohl, dann stelle ich mich zu meinen muslimischen Mitmenschen, reiche ihnen die Hand und stehe ihnen bei, auch wenn sie angefeindet und belästigt werden. Sind wir bereit, wie der Samariter, ein Risiko einzugehen? Noch zu Studienzeiten war ich mit drei guten Jungs auf einer Fahrradtour nach Jerusalem unterwegs. Um Geld zu sparen, hatten wir ein Zelt dabei. Und jeden Abend fragten wir irgendwo, ob wir Wasser und einen Platz für unser Zelt bekommen würden. Und einmal in der Türkei wurde es Abend und wir fragten wieder irgendeinen Mann, der dort sein Haus hatte, ob wir vielleicht unser Zelt aufschlagen dürften. Und er sagte nein. Was sollen die Leute denken? Dass ich meine Gäste im Garten schlafen lasse? Und dann hat er uns reingeführt in sein Haus, hat uns Essen und Trinken gebracht. Und zum ersten Mal seit langem haben wir wieder in einem richtigen Zimmer übernachtet. Am nächsten Tag wollten wir weiterfahren und ich habe versucht, ihm als Dank ein paar Lira zuzustecken. Das hat er abgelehnt. Wir sollten seine Gäste sein. Und dann sind wir weitergefahren und ich habe gedacht, wäre sowas überhaupt vorstellbar bei mir in Deutschland? Ich zum Beispiel halte mich eigentlich für einen recht freundlichen und aufgeschlossenen Typ. Aber wenn irgendwelche dahergelaufenen, stinkenden, möchtegern Abenteurer von irgendwo fragen, ob sie bei mir ihr Zelt aufschlagen dürften, dann würde ich wahrscheinlich sagen, das dürft ihr tun und würde mir wie ein Heiliger vorkommen. Aber mir würde niemals einfallen, sie auch noch in mein Heim einzuladen. Wir können gar nicht anders, als immer auch an uns, an unseren Vorteil zu denken. Unterm Strich zähle ich. Gott weiß das. Er kennt uns. Eigentlich hat er auch gar nichts dagegen. Die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter antwortet indirekt auf eine zutiefst egoistische Frage. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Es geht dem Fragenden überhaupt nicht um irgendeinen anderen. Es geht ihm einzig und allein um sich und sein Wohl. Und Jesus antwortet nicht, indem er sagt, Mann, warum denkst du immer nur an dich? Sondern er sagt, ja, wenn du an dich denkst, dann denkst du an den anderen, dann siehst du den anderen, dann siehst du deinen Nächsten. Es ist in Ordnung, wir dürfen an unser Wohl denken, wir sollen es sogar. Allerdings sollen wir die Rechnung nicht nach menschlichen Maßstaben machen. Das ist gar nicht so leicht in dieser Welt und in dieser Zeit. Jeden Tag werden wir zugemüllt von Werbungsmedien, die uns erzählen wollen, nach welchen Maßstäben Glück bemessen werden kann. Kauf irgendein Produkt, entspann dich, irgendwann wird dein Leben leichter und du wirst glücklich sein. Da ist kein Platz für die Rücksicht auf andere. Wenn Asylbewerber hierher kommen, dann gefährden sie unseren Wohlstand, den wir aber brauchen, um glücklich zu sein. Entweder ich oder der andere. Doch hierin liegt das Geheimnis der Samariter-Erzählung. Es stimmt überhaupt nicht. Es sind keine Alternativen. Nicht ich oder der andere. Das Geheimnis ist, dein Wohl liegt in dem Wohl des anderen. Das ist dieses Geheimnis und Unfassbare und Unerklärliche von Liebe, von Nächstenliebe. Bei allen Geboten der Bibel geht es doch letztlich um dich. Unterm Strich geht es nicht um die Gebote, da geht es um dich. Das Gebot der Nächstenliebe ist keine Bürde oder Last. Es ist auch der Weg zum Glück. Und wenn für mich unterm Strich der andere zählt, dann können wir sicher sein, dass Gott da nochmal einen Strich unten drunter macht. Und da steht dein Name unter all den anderen. Die junge Frau, von der ich euch am Anfang erzählt habe, die sitzen blieb und auf den Rettungsdienst wartete, anstatt auszusteigen und dem Motorradfahrer zu helfen. Sie wäre kein Risiko eingegangen. Ich weiß es, denn ich bin dabei gewesen. Der Mann am Straßenrand, das war ich, vor 11 Jahren, nach einem Motorradunfall. Gott segne euch.